Anbetung, aber echt. Dazu lese ich aus der Lesung, die wir eben hatten, noch mal einen Vers, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Textabschnitt, aus dem dieser Vers ist, das ist angeklungen, der ist überschrieben, Jesus und die Samariterin. Wir kennen die Geschichte, Jesus sitzt am Brunnen um die Mittagszeit, diese Frau kommt, um Wasser zu schöpfen, Jesus bittet sie, gib mir zu trinken, und sie sagt, wie kannst du, ein Jude, von mir als Samariterin etwas zu trinken erbitten und. Es kommt zum Gespräch, und zwar irgendwie geht's auf ihre Lebensverhältnisse zu. Und sie kommt zu der Erkenntnis, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und das ist gefährlich. Propheten sind gefährliche Leute. Die könnten was wissen, was ich noch niemand erzählt habe. Könnten von Gott eine Offenbarung sein. Da bin ich vorsichtig. Jetzt geht's aufs Glatteis. Und sie versucht, Jesus vom Glatteis zu ziehen, indem sie eine theologische Frage stellt. Es ist immer sehr gut, wenn es zu dicht und zu persönlich wird, wenn man sich dann auf theologische Diskussionen zurückziehen kann. Dann wird es nicht so persönlich. Da kann man allgemein reden und muss nichts von sich erzählen. Und sie stellt die übliche Streitfrage zwischen Juden und Samaritern. Wo ist der richtige Gott anzubeten? Ja, wo ist er wirklich? Die Samariter beten auf dem Garizim an, die Juden in Jerusalem im Tempel. Und für die Juden war es selbstverständlich, der Tempel in Jerusalem, der Ort, von dem Gott gesagt hat in 2. Chronik 7,15, so sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Woanders bezeichnet Gott den Tempel, der Ort, da meine Ehre wohnt. Also, Gott sagt, ich bin da gegenwärtig. Deshalb ist dort der richtige Ort anzubeten. Wie gesagt, für die Samariter war es der Berg Garizim. Wie kommt es dazu? Wie kommen die dazu, ihr eigenes Tempelchen zu haben? Während des Exils in Babylon war ja das Land entvölkert, aus dem die Juden weggeführt wurden. Und da hat man aus den umliegenden Völkern, aus heidnischen Völkern, Leute dort angesiedelt, in Samarien, und die vermischen sich mit dem, was an Restbevölkerung aus jüdischem Stamm noch da war. Sie vermischen sich auch religiös, das war dann auch geistlich nichts Klares mehr, so ein Mischmasch. Und als der Tempelbau nach dem Exil wieder begann, sind die Samariter nach Jerusalem gegangen und haben gesagt, wir möchten euch helfen. Wir möchten gerne mitbauen. Und die Juden dort haben gesagt, nein, euch können wir nicht dabei brauchen. Denn wir haben Angst, dass das, was ihr an Vermischung von Glaube und Religion habt, bei uns Eingang findet. Und wir haben genug von fremder Religion. Wir wollen wirklich klare Sache mit Gott machen. Und so hat man es ihnen verweigert, am Tempelbau mitzuwirken. Und sie haben gesagt, okay, dann lassen wir es eben. Bauen wir uns unseren eigenen Tempel. Und sie haben auf dem Berge Garizim ein eigenes Heiligtum erstellt, das es übrigens heute noch gibt. Es gibt auf dem Berg Garizim einen Ort, also diese Gruppe der Samaritaner, wie sie genannt werden, die hat sich erhalten bis zum heutigen Tag. Und es gibt in Israel etwa noch 500 Menschen davon. Und sie feiern im Frühjahr um das Passafest rum auch ein Opferfest und schlachten da oben. Und das muss ein gewaltiges Fest sein. Ich habe mal im Vorbeifahren aus dem Bus, haben wir mal diesen Ort gesehen, diese Opferstätte. Sieht ganz interessant aus. Aber dadurch ist diese Feindschaft, diese Rivalität zwischen Samaritanern und Juden entstanden. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie zwischen Böblingen und Sindelfingen oder auch nicht ganz so schlimm wie zwischen Holzgerlingen und Weil im Schönbuch oder was wir da sonst aufführen könnten. Es war Feindschaft. Und es heißt immer wieder im Neuen Testament, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Man hat peinlichst auf Trennung geachtet. Und dadurch entstand diese Streitfrage, die man über die Jahrhunderte immer wieder diskutiert hat, wo ist der richtige Ort, Gott anzubeten? Daraus ergibt sich die Frage, gibt es ausgesonderte, besondere Orte, wo Anbetung wirksam stattfinden kann, wo es recht ist? Und zwar Orte, an denen es stattfindet und stattfinden kann, aber sonst nirgends. Vielleicht gibt es mehrere solcher Orte, wo Gott gegenwärtig ist. Jesus geht auf diese Frau, auf ihre Frage ein und beendet die Diskussion. Ihr Juden und Samariter, ihr braucht miteinander nicht mehr zu diskutieren, wo der richtige Ort ist. Diese Frage ist, sagt Jesus, mit mir und in mir endgültig ein für allemal beantwortet. Und er macht deutlich, Orte sind nicht entscheidend. Wiewohl wir auch heute sagen müssen, es gibt Orte auf dieser Erde, an denen Gott gerade in besonderer Weise zu wirken scheint. Und wo dann Menschen hingehen, um zu lernen, um von diesem Segen zu empfangen, das ist okay. Ich begreife so ein bisschen, was die katholische Kirche unter Gnadenorte versteht. Orte, an denen Gott für ihr Verständnis in besonderer Weise gegenwärtig und wirksam ist. Das Problem ist, diese Orte haben meist eine sehr lange Tradition. Und so ganz sicher bin ich mir manchmal nicht, ob Gott vielleicht seine Gegenwart inzwischen woanders hin verlagert haben könnte. Ist nicht meine Entscheidung. Wenn dort Dinge passieren, die von Gott sind, ist es okay. Der Ort ist unwichtig. Entscheidend ist der Anbeter. Und jetzt geht es in diesem Gespräch von der distanzierten theologischen Diskussion wieder zu der persönlichen Frage. Und jetzt sind wir alle persönlich gefragt. Bete ich Gott richtig an? In der Wahrheit und im Geist. Im Geist anbeten heißt zunächst einmal mit Gott in einer geistlichen Verbindung zu sein. Ich kann es auch anders ausdrücken, wiedergeboren zu sein durch den Heiligen Geist. Wiedergeborene Menschen wissen, wer sie sind und wo sie hingehören. Sie wissen, ich bin neuer Mensch durch Jesus, ich bin Gottes Kind, ich bin bei Gott angenommen und ich gehöre zu Jesus in sein Reich. Das kann man wissen, klar und eindeutig. Und wenn du es noch nicht weißt, dann helfen wir dir gerne, zur Gewissheit zu kommen. Damit du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Lieben, Anbetung im Geist ist nicht eingefroren in sakrale Räume oder Traditionen. Wobei Tradition so ein Ding ist. Es kann in einer sogenannten charismatischen Gemeinde nach 5 Jahren bereits eine Tradition geben, die unumstößlich ist, möglichst für die nächsten 100 Jahre. Weil man weiß, wie es geht und zu gehen hat. Und das ist die Gefahr immer bei neuen Geistausbrüchen. Damals ist es so und so gelaufen. Und auf diese Weise hat Gott sich offenbart. Und eigentlich kann er doch nicht anders, als das heute auch noch so tun, wenn wir die Tradition bewahren und genau wissen, wie Anbetung zu gehen hat. Tradition. Natürlich kann das auch jahrhundertealte Liturgie sein. Die Frage ist, wie ist der Anbeter? Mit welchem Herzen betet er an? Und ich kann ganz moderne Chorusse singen, indem ich sie halt runtersinge. Und ich kann eine jahrhundertealte Liturgie beten mit dem Geist Gottes im Herzen und die ist lebendig. Und es spricht mich an und bewegt mich. Ich bete im Geist an. Also auch daran liegt es nicht, welchen Inhalt es die Anbetung ist, sondern es liegt am Anbeter. Wie ist dein Herz in Bezug auf Anbetung? Anbetung im Geist ist die immer lebendige und neue Reaktion auf Gott, so wie er ist. Immer neu, und wenn es ein alter Choral ist oder ein neuer Chorus. Die immer neue Reaktion, dass es mich heute ergreift. Großer Gott, wir loben dich, paar hundert Jahre alt. Ergreift es uns? Sind wir dabei? Vielleicht ist der Wortlaut nicht so ganz modern, aber das, was gesagt wird, ist Anbetung pur. Anbetung im Geist ist die immer lebendige und neue Reaktion auf Gott. Hat auch damit zu tun, dass eben ständig neue Anbetungslieder entstehen. Und wenn Bewegung ist nach vorne, dann gibt's halt immer wieder neue Lieder. Und manche erhalten sich. Nicht alle Lieder, die vor ein paar hundert Jahren gedichtet worden sind, haben sich als allgemein gut erhalten. Die meisten Lieder von Zinzendorf stehen in keinem Gesangbuch mehr. Einige ja. Das, was sich bewährt hat und erhalten hat, das bekommt dann auch sowas wie Tradition und das ist gut. Wenn ich alte Liederbücher, diese Ringbücher zur Hand nehme, aus den Anfängen, als diese neuen Chorusse entstanden in den 60er, 70er Jahren, ganz viele singen wir heute nicht mehr. Die kennt niemand mehr. Die haben sich nicht erhalten. Aber andere sind immer noch up to date. Deshalb ist Anbetung im Geist nie langweilig. Weil die Gegenwart Gottes im Heiligen Geist immer original und frisch ist. Wir machen keine Konserven auf. sondern wir nehmen von dem Frischen. Wir schöpfen bei Anbetung aus dem Vollen, weil Gott die Fülle ist und die Fülle hat. Möglicherweise funktioniert das beim einen oder anderen nicht mehr so. Bei mir gibt es auch Zeiten, wo ich nicht so der gute Anbeter bin. Was ist los? Scheint der Kanal verstopft zu sein, dass nichts mehr nachfließen kann. Und dann muss ich schauen, dass mein Kanal gereinigt wird. Das heißt, dass ich zu Gott gehe, Sünde bekenne, meinen Kanal reinige und wieder auf den Weg gehe. Vielleicht brauche ich einfach eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Kann man drum beten und Gott gibt's. Ist Anbetung für uns Gewohnheit? Okay, nach der Predigt kommen ein paar Lieder und der eine ist mit Feuer dabei und der andere sagt, na gut, das stehe ich durch. Wie auch immer, sind wir dabei, auch wenn es nicht immer nach unserem Geschmack ist. Dem einen ist die Musik zu laut, dem anderen kann es nicht laut genug sein. Kennen wir alles, die Diskussionen. Ehrlich, ich mag es laut. Wenn im Gospelzentrum am Sonntagmorgen um 10 der Schlagzeuger auf die Pauke haut, dann bin ich zu Hause. Und dann fühle ich mich wohl und sage, ja, so ist gut. Ihr habt auch gut gespielt vorhin. Danke. Anbetung im Geist. Dem Geist Gottes erlauben, dass er nachschiebt, dass er mich frisch hält in der Anbetung, dass sie nichts Abgedroschenes wird, denn dann ist sie keine Anbetung mehr, dann ist es eine Leier. Anbetung in Wahrheit. Anbetung gründet im Wissen. Jesus sagt zu dieser Frau, wir wissen, was wir anbeten. Wir kennen den, den wir anbeten. Wir kennen den, den wir anbeten, weil er sich uns zu erkennen gegeben hat. In Jesus Christus, unserem Herrn. Weil Gott sich uns bekannt gemacht hat in seinem Sohn. Und dabei geht es nicht in erster Linie um die Aneignung von Wissen, obwohl das auch sein darf. Wir dürfen wissen, im Kopf auch wissen, woran wir glauben. Sondern es geht um Begegnung, es geht um Beziehung. Dass wir nicht Glaubenssätze nur hersagen können und wissen, das ist richtig, sondern dass ich weiß, ich bin in einer lebendigen Beziehung mit Christus, meinem Herrn. Und da fließt es hinüber und herüber. Da wird Beziehung gelebt. Anbetung basiert auf der Realität, so wie sie in Christus geoffenbart ist. Und er selbst von sich sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Und was bedeutet diese Wahrheit? Es ist das eben, was ich eben schon betont habe. Die Wahrheit, die Botschaft besagt, dass der Mensch verloren ist von Natur aus verloren ist und gerettet ist durch den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung und der Mensch ewiges Leben haben kann. Das ist die Wahrheit, auf der Anbetung basiert. In Wahrheit anbeten heißt auch Gott wirklich anzubeten, wie er tatsächlich ist. Und nicht den Gott anzubeten, wie ich ihn mir vorstelle oder zurechtgebastelt habe. Ich hatte dieser Tage mit einer Frau zu tun, irgendwo die schon lange verheiratet ist. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, du liebst immer noch nicht den Mann, den du hast, sondern den, den du gern hättest. Und du setzt immer noch alles dran, das aus ihm zu machen, was du gern hättest. Aber du hast ihn eigentlich, so wie er ist, noch nicht akzeptiert. Geht uns mit Gott manches Mal genauso, dass wir ihn gerne irgendwie zurechtbiegen würden, sodass er in unser Schema, in unsere Vorstellung passt. Wir haben große Mühe mit dem Gott, den wir nicht verstehen, der Dinge tut, die absolut nicht einsortierbar sind in unserem Leben und die er uns auch nicht erklärt. Sondern wo er von uns erwartet, dass die Beziehung, von der ich gesprochen habe, intakt ist und wir vertrauen. Oftmals tun die Menschen, die uns sehr nahe stehen, Dinge, die wir absolut nicht verstehen. Warum macht er das? Warum tut sie so und so? Ich verstehe es nicht. Und bei noch so viel Nachdenken und Erklären, du verstehst es nicht. Und du musst es einfach so akzeptieren und wissen, dass es trotzdem der Mensch ist, der dich liebt und den du liebst. Es ist gut, an der Schrift zu bleiben, damit unser Gottesbild nicht verwischt wird, damit wir ja die Peilung haben, so wie Gott ist, damit unsere Gotteserkenntnis zunimmt. Ihr Lieben, Erfahrungen sind gut und wichtig und richtig. Und es ist herrlich, mal auf den Höhen zu schweben und Gott aus vollem Herzen anzubeten und überzufließen und fast nicht mehr zu wissen, was man sagen soll. Und ja, am liebsten wird man platzen. Das ist okay. Das darf sein. Aber unsere Erfahrungen sollten durch die Schrift unterfüttert sein. Was steht geschrieben? Dann bleibt unser Glaube gesund und dann wird auch nichts ins Extrem laufen. Ist ja immer unsere Angst, dass irgendwas extrem werden könnte. Was ist extrem? Aber wenn wir auf den Herrn und die Schrift ausgerichtet bleiben, dann kann auch unsere Anbetung wachsen und vielfältiger werden. Anbetung hat mit der Realität zu tun. Diese Realität ist unsere Lebenswirklichkeit, unsere Hochs und Tiefs im Leben, die schwierigen Zeiten, da wo wir durch müssen, wo uns manches nicht erspart wird, sondern wir durch müssen. Anbetungszeit ist keine Zeit, wo wir uns in himmlische Sphären beamen und der Erde entrückt sind. Manchmal aber bei manchen den Eindruck, die schweben schon fast so ein bisschen über dem Boden und möchten gern noch höher. Hat mich kürzlich jemand gefragt, als es auch um dieses Thema ging, und ich gesagt habe, Anbetung findet auf der Erde statt, ganz normal. Wir müssen uns nicht zu Gott irgendwo emporwinden. Dann sagte ich, das hat mir jetzt richtig gut getan, dass du mir das gesagt hast. Die Frau ist seit Jahrzehnten Christ. Sagt, ich habe immer gedacht, was kann ich noch tun? Was muss ich noch tun? Muss ich noch bewegter tanzen? Muss ich die Arme noch höher werfen? Oder was weiß ich was? alles nicht nötig. Anbetung findet hier auf der Erde statt, in unserer Lebenswirklichkeit, und wir müssen dieser Lebenswirklichkeit nicht entfliehen. Wenn das Anbetung wäre, dann wäre Anbetung wirklich Flucht aus dem Leben. Und dann wäre Anbetung eine Sucht. Und die Sucht sucht nach Befriedigung meiner innersten Bedürfnisse mit Mitteln, die dafür nicht taugen. Dann wäre Anbetung eine Droge. Wenn wir, das ist ja das, man möchte mal für kurze Zeit die Wirklichkeit vergessen und landet hinterher umso härter wieder auf der Erde in der Wirklichkeit. Und das Ganze nennt sich Katzenjammer. Es gibt ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist in der Anbetung. Ja, tut mir leid, aber das Neue Testament rückt Betrunkenheit und Erfülltsein im Heiligen Geist sehr dicht nebeneinander. Scheinen dieselben Symptome zu sein. Apostelgeschichte 2, die sind ja besoffen morgens um 9. Wo gibt's denn sowas? Oder Paulus im Epheserbrief: Sauft euch nicht voll Wein, lasst euch lieber mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen beidem? Der Heilige Geist macht keinen Katzenjammer. Da bist und bleibst du mitten im Leben und denkst nicht, ach, jetzt muss ich wieder zurück in die alten Verhältnisse. Sondern du gehst und sagst, wow, in mir ist Kraft, ich kann das Leben angehen. Anbetung hat mit der Realität zu tun. Wir lassen unsere Umstände nicht hinter uns und schwelgen in erhabenen Gefühlen. Wie gesagt, Erhabenheit darf sein, aber es geht bei der Anbetung um Gott, zuallererst um ihn und nicht um uns. Es ist klar, dass da, wo wir Gott anbeten, wir auch nicht zu kurz kommen. Ganz klar, dass er da auch für uns sorgt und für unsere Bedürfnisse sorgt, auch für unsere Emotionen sorgt. Aber dann ist Anbetung auch Trost und Kraftquelle. Aber die Reihenfolge muss stimmen. Um wen geht es? It's all about you, Jesus. Es geht nur um dich, Jesus. So wie es äußerlich keine speziellen Orte für Anbetung gibt, müssen wir uns auch innerlich nicht woanders hin begeben. Er kommt zu uns. Er kommt zu uns und seine Herrlichkeit kommt auf uns und offenbart uns die Wahrheit über ihn. Und das ist das, was in der Anbetung auch passiert. An Trost und Kraft. Er ist mächtiger als unsere Umstände. Auch wenn du vielleicht schon lange wartest, dass sich da und dort was ändert und nicht begreifst, warum es nicht endlich stattfindet. Die Frage kann dir niemand beantworten. Aber ich weiß, er ist mächtiger als meine Umstände. Und er ist größer als unser Unvermögen. Und er hat die Macht, und ich sage euch eins, er hat auch den Willen, unseren Umständen zu begegnen. Warum er es nicht immer gleich tut, weiß ich auch nicht. Das ist die große Unbekannte dabei, dass wir nicht wissen, wann. Aber wir wissen, wir wollen davon nicht abweichen. Er hat die Macht und er will eingreifen. Und wir spüren die Kraft, durchzugehen bis zu dem Tag, an dem er seine Macht in unseren Umständen offenbart und Änderung wirkt. Zugegeben, manchmal fällt es uns schwer anzubeten, weil uns nicht danach zumute ist. Ich kann mir vorstellen, wenn eine Familie am Sonntagmorgen hierher kommt und zu Hause gab es Stress, weil die Kinder getrödelt haben oder eins noch die Milch ausgeschüttet hat, was weiß ich. Und jetzt schnell, schnell, und man wird dann leicht ungeduldig und fährt so ein bisschen im Brass hierher. Und schafft es nicht, in der Viertel- oder halben Stunde Autofahrt ganz runterzuschrauben. Und jetzt will ich dahin. Oh, Gottesdienst. Anbetungszeit. Ja, das gibt's. Oder ich schleppe irgendwas mit mir rum, was noch nicht verarbeitet ist. Bin diese Woche bei einem Seminar gewesen, ein Seelsorgeseminar, und ich habe es vorhin erzählt, ich habe nicht alles geschafft. Die Leute hatten so viel Not und ich musste manches Thema ausklammern, weil es nicht zu schaffen war. Und das hat mich sehr beschäftigt, jetzt auch noch zu Hause, nicht fertig geworden zu sein. Und so einfach ist es gar nicht, dann zu sagen, Herr, jetzt musst du gucken, dass du mit den Leuten fertig wirst. Wo sie doch jetzt eine ganze Woche da waren und bereit waren, an ihre Dinge ranzugehen. Und es ja vielleicht zu Hause gar keinen so einen guten Seelsorger gibt wie mich. Also bitte. Ja, dann ist Anbetung. Ihr Lieben, wichtig sind nicht unsere Gefühle, sondern dass Anbetung stattfindet, ist entscheidend. Und es braucht eine Entscheidung, zu sich selber zu sagen, lobe den Herrn meine Seele, haben wir vorhin gebetet, meiner Seele zuzusprechen und sag, liebe Seele, jetzt beruhig dich mal, wir gehen jetzt in Anbetung und bete du jetzt Gott an. Und Gott wird antworten und wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Er wird auch mir helfen, mit den Sachen vor uns klarzukommen und zu sagen, okay, ich lasse es hinter mir, ich gehe voraus. Und Gott wird dich versorgen mit allem, was du brauchst, um in deinen Umständen zu bestehen. Ich komme zurück zur Eingangsfrage. Wo ist der richtige Ort? Wo beten wir an? Anbetung steigt aus der Tiefe unseres Herzens empor. Gottes Geist bringt die Saiten in mir zum Klingen. Und manchmal braucht es keine hörbaren Äußerungen. Es klingt und schwingt in mir. Und ich lausche dem, was Gottes Geist in mir tief drin bewerkstelligt. Ich habe gerade erzählt, ich war die Woche auf Seminar, jeden Morgen eine Stunde Anbetungszeit und kräftig und fetzig. Und ich habe oft nur auf meinem Stuhl gesessen, die Augen zu und nur gelauscht. Und war vor Gott. Da habe ich still im Herzen angebetet. Und es war richtig schön. Und es gab andere Zeiten, da bin ich aufgestanden und bin gesprungen und habe gejaucht und habe getanzt und was weiß ich was, weil es mir drum war. Also, wie? Ist die zweite Frage. Ob laut, ob leise. Es wäre allerdings nicht gut, wenn die Sachen immer nur nach innen gehen würden bei uns. Es gibt leicht Verstopfung. Sondern wir dürfen dem auch Ausdruck verleihen. Jeder so, wie es ihm gemäß ist. Aber dass wir es nicht nur in uns behalten, sondern es auch äußern. Wo beten wir Gott an? Anywhere and elsewhere. Auf gut Deutsch oder Schwäbisch, überall und immer. Wo beten wir Gott an? Überall und alle Zeit. Die Woche über im Alltag, Vielleicht hast du einen festen Platz in deiner stillen Zeit morgens. Vielleicht bist du Gitarrenspieler und spielst und singst. Vielleicht legst du auch eine CD auf und singst mit oder hörst nur zu. Oder tagsüber unterwegs. Autofahren ist eine gute Gelegenheit, mit Gott in Kontakt zu sein, wenn man nicht zu sehr in Gedanken sich ablenken lässt. Das muss ich auch dazu sagen. Okay? Ein Gedanke des Staunens und der Freude über Gott, auch über den Schöpfer. Ich war gestern auf der Rückfahrt von diesem Seminar mit zwei Damen meines Alters unterwegs quer durch den Schwarzwald. Ich hatte die Freude, mich chauffieren lassen zu dürfen. Und wir fuhren in ein Dorf ein. Da kommt uns eine Schafherde entgegen. An die 1000 Viecher. Und ich habe gedacht, ach du liebe Zeit, das jetzt auch noch. Wie lange mag das dauern? Und wie sieht das Auto nachher aus? Und meine zwei Schwestern, die haben gejubelt. Ach, ist das schön. Nein, und so viele. Und danke, lieber Gott, dass wir das jetzt heute noch erleben dürfen. Und so ein wunderschöner Abschluss vom Seminar. Und ach. Ich habe sie nicht unterbrochen. Es hat auch ein bisschen auf mich abgefärbt. Versteht ihr? Die haben die Gelegenheit ergriffen. Da hat Gott ein Ereignis geschickt. Ich habe gedacht, da muss jetzt der Schäfer gerade auf der Straße laufen. Okay, der war da. Und für diese zwei Frauen, ich kann das auch nachvollziehen, war das ein Geschenk Gottes, was er ihnen gemacht hat. So eine Schafherde ist auch was Schönes. Oder beim Fahren, wir kamen über eine Kuppe und dann hat man wieder in den Tal runtergeschaut und die Bäume hatten sich verfärbt, es war wunderschön. Und einfach das dann wahrzunehmen, sagen, danke lieber Gott, wie ist deine Schöpfung schön. Oder du freust dich einfach zwischendurch mal über Jesus, deinen Erlöser. Sagst, Herr, Vater, danke, dass ich dein Kind bin. Danke, Jesus, dass du in meinem Leben bist. Unser Alltag darf zu einer permanenten Anbetungszeit werden. Es ist nicht verboten. Also überall und immer, wo sich Möglichkeiten bieten. Manchmal bloß ein kurzer Gedanke. Ist okay. Und natürlich auch Anbetung, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen. Und weil ja unser Alltag mit Anbetung gefüllt ist, kommen wir vorbereitet. Da ist schon Anbetung in uns. Und wir können voll einsteigen, weil sich das, was wir im Alltag tun, hier einfach fortsetzt. Und dann stehen oder sitzen wir gemeinsam vor Gott. Und bestaunen und besingen ihn und geben ihm die Ehre. Und wir haben alles mitgebracht vom Alltag, die guten Dinge und auch die, die uns nicht gelungen sind, auch das, wo wir nicht aus und ein wissen, in Wahrheit anbeten. Und in der Anbetung neigt sich Gott zu uns. Gibt sein Zeugnis, ich bin da. Und du bist nicht allein. Und wir gehen dann wieder von hier in die Woche neu ermutigt und gestärkt, damit unser Alltag, egal wie die Umstände sind, zu einem Lob Gottes werden kann. Amen.